Ich weiß nicht, wo du gerade bist, vielleicht in Südtirol, vielleicht ganz irgendwo anders, doch ich weiß, dass die Geschichten immer zum richtigen Zeitpunkt zu dir kommen. Herzlich willkommen bei Wenn das Leben spricht und wir beginnen zuzuhören. Ich habe heute eine wunderschöne Frau, eine zauberhafte Frau und eine Frau, die ihre Geschichte schon öfter mit uns geteilt hat, also einen kurzen Ausschnitt. Und ich bin sehr dankbar, dass sie hier ist als Live-Gästin. Liebe Petra, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo.
Es ist so schön, dass du diesen Podcast-Raum mit mir so eröffnest und die Erste bist, die live hier sitzt. Also danke für deine Offenheit, deinen Mut, auch dich hier zu zeigen. Doch ich finde, du hast eine Geschichte, die hörenswert ist und die vor allem ganz vielen Müttern und ganz vielen Frauen helfen kann. Und deshalb bin ich nochmal sehr, sehr dankbar für deine Anwesenheit. Liebe Petra, erzähl uns ein bisschen, wo bist du aufgewachsen? Wie hast du so deine Kindheit erlebt? Nimm uns ein bisschen mit auf deine Reise.
Also ich bin in einer kleinen Fraktion von Montan aufgewachsen und mit einem Bruder und ja, mit meinen Eltern, ganz normal. Oma und Opa waren unter, also alle in einem Haus. Und ich habe eigentlich eine schöne Kindheit gehabt. Also ich bin ganz einfach aufgewachsen. Ich bin im Wald aufgewachsen, weil wir viel Natur rundum gehabt haben, so ein bisschen wie auf einem Bauernhof. Und ja, ganz frei bin ich aufgewachsen. Und da erinnere ich mich oft und ich bin auch dankbar, dass ich so eine schöne Kindheit gehabt habe, weil es nicht selbstverständlich ist, ja.
Das heißt, bist du die Ältere?
Nein, ich bin die Jüngere. Mein Bruder ist ein bisschen älter und dann bin ich gekommen, ja.
Und das heißt, bist du viel mit deinem Bruder unterwegs gewesen?
Ja, weniger eigentlich. Ich war schon mehr so ein bisschen allein, bis wir dann ein paar Nachbarn bekommen haben. Und dann habe ich halt mit der Nachbarstochter gespielt. Und ja, aber ich habe meine Tiere gehabt und meine Katzen und die Hunde oder einen Hund am Raum gehabt. Und das war meine Welt.
Schön.
Ja.
Wie ging deine Reise oder deine Geschichte weiter?
Ja, dann sind wir nach Montan gezogen und in ein Haus. Und dann bin ich Schule gegangen. Mittelschule habe ich gemacht. Und dann hat es geheißen, ja, arbeiten gehen. Und dann bin ich arbeiten gegangen und dann bin ich beim Zahnarzt gelandet. Und da bin ich immer noch. Und ja. Seit 30 Jahren bin ich mittlerweile als Zahnarztassistentin tätig und ja, so ist nichts Aufregendes in der Art gewesen. Dann bin ich halt als Teenager, bin ich viel ausgegangen, habe einen ersten Freund gehabt und halt, wie es halt so ist und halt also das Leben schon genossen oder wie es halt ist in den jungen Jahren, gibt man schon ein bisschen Gas, ja. Genau.
Ist auch gut so, oder? Dann haben wir nicht das Gefühl, dass wir etwas versäumt hätten, wenn wir älter wären.
Genau, das habe ich wirklich nicht gehabt. Ja. Und ja, und dann habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. Und dann bin ich relativ schnell schwanger geworden. Dann ist die erste Tochter geboren und 22 Monate darauf ist die zweite Tochter geboren. Und ja, es war dann, wir haben dann in Tramin gewohnt. Da sind die Schwiegereltern waren da noch und das war nicht so einfach. Es war ein bisschen schwierig und für mich hat sich da schon so ein Druck aufgebaut, weil ich gesagt habe, ich mag das nicht, ich will das nicht. Ich will nicht durchaus unter Kontrolle sein und wenn ich gewisse Sachen nicht gewählt habe bei den Kindern, dann ist es trotzdem getan worden und das hat mir nicht gepasst und ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich gesagt, ich will da auch nicht mehr leben. Ich will da weg. Und dann sind wir umgezogen und mein Mann ist dann mitgekommen. Ich bin erst später draufgekommen, wieso er überhaupt mitgegangen ist, weil er damals schon in einer Suchterkrankung drinnen gesteckt ist. Und ja, und es war damals schon für mich anstrengend, weil ich zwei Kinder waren und den Rückhalt von meinem Mann habe ich eigentlich damals keinen gehabt. Ja.
Das heißt so, du bist in einer sehr behüteten Welt aufgewachsen. Ich glaube, du hast sie dir wahrscheinlich auch behütet gemacht oder du warst viel in der Natur eingebettet mit den Tieren, die ja sowieso auf der Herzensebene kommunizieren und bist dann deinen Beruf nachgegangen, der dir vielleicht auch heute noch Freude macht, oder?
Ja, so mal doch 30 Jahre. Ja, ja, irgendwie schon, weil sonst war ich ja nicht so lange in dem Beruf. Und ja, irgendwie lebe ich halt.
Also nicht, dass du irgendwie sagst, ach, ich wollte wieder, im Grunde genommen wollte ich was anderes werden und dann hat mich halt der Zahnarzt festgehalten. Ist vielleicht nicht so, oder? Dass du sagst, du hast schon da eine Art Erfüllung gefunden oder vielleicht ist auch gar nicht so in Frage gestellt.
Ich glaube, es ist so ein bisschen die Abwechslung zwischen, man ist echt mit den Menschen und trotzdem arbeitest du mit den Händen. Und ich glaube, das macht ein bisschen, was mich so lange da haltet, weil man einfach auch ein bisschen mit den Leuten allem wieder in Kontakt ist. Ich glaube, das ist das, was mich da... Ich glaube, ich brauche den Kontakt mit den Leuten. Irgendwo alleine in einem Büro drinnen oder irgendwo vor dem Computer, das wäre nicht meine Arbeit.
Ja, schön. Ja. Und dann bist du, wie alt warst du, wenn du Mutter geworden bist?
24.
Und dann kam natürlich das Leben ein bisschen in die Quere, oder? Es war jemand, der sich eingemischt hat oder der sich irgendwie in dein Muttersein hineingestellt hat und wahrscheinlich auch nicht alles berücksichtigt hat, was du wolltest oder was dir wichtig war. Und war das dann so ein bisschen der Kampf des Lebens, hat auch dir oder ist auch dir begegnet?
Ja, der Kampf damals schluckt man vielleicht noch runter, ist man eher still, habe ich es geduldet oder habe gar nichts gesagt und bin, ja, haben mich nicht vielleicht so mitgeteilt, wie ich es hätte sollen, weil mir das so anstrengend war mit zwei Kindern. Wir müssen da schon mal schauen, dass das alles ein bisschen läuft. Und ja, heute würde es anders machen, aber es ist immer so, hinterher ist man allem, durch die Erfahrung einfach reift man. Aber ja, es ist so gekommen, wie es hat kommen müssen. Ich glaube, heute weiß ich es durch die ganzen Erfahrungen, was ich gemacht habe, dass es, ich hätte in den allen nicht ausstellen können. Das ist mir heute schon bewusst. Und ich glaube, wenn ich heute zurückschaue auf die Momente, es wäre nicht anders gegangen. Es hat müssen mal alles raus, von unten vom Teppich raus. Und ich glaube, dass ich da jetzt im Nachhinein weiß ich genau, dass ich im richtigen Moment in den richtigen Orten war und dass das hat müssen einfach mal raus, weil es einfach unter dem Teppich nicht mehr Platz hat gehabt. Ja.
Ja, und auch so ein bisschen zu deinem Weg gehört. Ich sehe so eine Tür, wo du schon, glaube ich, innerlich immer wieder sagtest, okay, ich weiß, ich muss die öffnen, doch einerseits möchte ich sie gar nicht öffnen. Und heute merkst du, dass das im Grunde genommen ein Geschenk gewesen war, weil das natürlich ganz viel Reife mit sich bringt und auch ganz viel Wachstum ermöglicht. Dennoch glaube ich, als junge Mutter, wie du sagst, alles unter einen Hut zu bringen, so jemand gegen sich zu haben und dann auch einen Partner, der in der Sucht war, wo du auch nicht wusstest, wie geht die Existenz weiter oder wie werde ich bestärkt oder werde ich unterstützt. Also das heißt, du warst ganz allein auf dich gestellt.
Ja, in dem Moment schon habe ich es mit mir selber müssen. Was mache ich jetzt? Bleibe in der Beziehung, bleibe nicht in der Beziehung. Dann sind auch wieder Sachen passiert, wo mir das Leben einfach gezeigt hat, bitte geh, ändere dein Leben. Das ist nicht dein Leben, das geht so nicht.
Was ist da passiert zum Beispiel?
Ich kann mich noch erinnern, da hat es an der Tür geläutet und dann sind zwei Männer draußen gestanden und dann haben sie halt meinen Mann gesucht und dann habe ich halt noch gefragt, um was es sich handelt. Dann hat es halt geheißen, ja, wegen einer Finanzierung. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was für eine Finanzierung, ich weiß von denen ja gar nichts. Und dann habe ich mir halt gesagt, wo der Mann halt arbeitet und dann sind sie da hingegangen und zum Mittag habe ich ihn halt dann zur Rede gestellt und dann sind halt alles wieder Lügen gekommen und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, ich will das nicht mehr, ich will das nicht so, ich gehe da mit unter und ich muss auf meine Kinder schauen und irgendwie wird es schon gehen. Dann
hast du allen Mut zusammengefasst und bist du dann ausgezogen?
Nein, ich habe gesagt, er soll ausziehen, weil wir waren damals schon in einer Mietwohnung und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, er soll bitte ausziehen, es geht so nicht. Und dann ist er rausgezogen, ja.
Wie alt waren da deine beiden Töchter?
Jetzt muss ich denken, eine war, glaube ich, das erste Jahr ist sie in den Kindergarten gekommen, glaube ich, und die andere ist meine erste Volksschule, glaube ich, gegangen, so irgendwie.
Also so 4 und 6 vielleicht.
Ja,
so
ja, ja, genau.
Also du warst dann alleinerziehende Mama.
Ja, genau.
Hat er sich gekümmert um seine Kinder?
Ja, leider nicht. oder nicht so, wie sie es vielleicht gerne gehabt hätten und so weiter. Und ja, das war ein Schmerz, war bei den Kindern schon da. Und es wurde dann auch die Scheidung, halt die Trennung eingereicht. Und logisch steht dann da auf dem Papier, ist geduldig, steht viel oben, aber das wird halt dann nicht eingehalten. Und dann wird es halt schwierig, nicht für die ganze Situation, für die ganze Familie. Nicht. Für mich, für die Kinder. Und wenn der Unterhalt nicht gezahlt wird, wenn sich an die Abmachungen nicht gehalten wird. Und ja, die Leidtragenden sind halt dann schon meistens die Kinder, nicht? Und ja, die jüngere Tochter sagt manchmal, sie kann sich gar nicht erinnern. An ihren Papi kann sie sich nicht erinnern.
Essenz vielleicht auch nicht so, ja.
Da weiß sie eigentlich, sie kann jetzt nicht sagen, was sie mit ihm, was Gott was erlebt hat, weil sie kleiner waren. Nicht? Aber mit denen müssen sie halt leben.
Ich glaube, es ist ja eh alles, hat einen Plan und hat einen Buch und hat einen Titel und eine Schrift. Doch, und wir müssen es halt ausführen. Und ich glaube, dass es auf einer übergeordneten Ebene schon seine Richtigkeit hat, doch dass sicher ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich da jetzt auch angesprochen fühlen, weil ich kenne ja auch viele Menschen, die nicht so einfache Trennungen haben. Und ich glaube schon auch, dass leidtragende Kinder sind doch auch du als Frau und auch er als Mann, weil im Grunde genommen haben wir auch nicht den Mut oder vielleicht auch nicht die Energie, dem wirklich uns zu stellen und zu sagen, okay, diese Lektion nehme ich jetzt und ich mache was draus. Und jeder hat einen anderen Umgang. Ich glaube, du hast gesagt, okay, ich meistere das jetzt, auch wenn es wahrscheinlich schwierig wird, wenn ich vielleicht auch nicht immer so viel Geld habe, weil er den Unterhalt nicht zahlt und er mir die Kinder nicht abnimmt. Doch anderen Weg sehe ich eh keinen.
Ja, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich bin in meiner Kraft gekommen. Und ich lasse mir auch von niemandem nichts mehr über die Sachen erzählen, weil ich bin den Weg gegangen und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und da können alle anderen sagen, was sie wollen. Ich stehe für mich und ich bin in meiner Kraft. Und ja,
haben sie auch kein Recht.
Nein.
Es geht niemand nichts an. Und wenn sie nicht in deinen Schuhen gelaufen sind, können sie sowieso nichts sagen. Und vom Außen ist man immer gescheiter und glaubt, ach, ich würde das anders machen. Und dann betrifft es uns selbst. Und dann denken wir, nee, also dann werden wir still. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, dieses Selbstbewusstsein auch zu wahren. Wie ging deine Geschichte weiter? Das heißt, du warst alleinerziehend im Kindergarten, Schulalter, also ja auch sensible Jahre, die vor euch waren. Wie ist es weitergegangen?
Ja, es war dann allem in der Schule waren dann schon so ein bisschen ein paar Probleme mit den Kindern. Probleme, ich sage nicht Probleme, ich sage mal auch so, wir waren halt nicht so kamut wie andere. Bei uns ist es halt nicht so gelaufen wie die Masse und nachher ist man gleich schon das Problem. Nicht? Heute muss ich drüber lachen, damals habe ich mich gekannt, ja aufregen, aber heute denke ich mir, ja, heute würde ich ganz anders reagieren und würde den Spieß halt umdrehen. So. Ja.
Das heißt, du bist dann in die Schule befördert worden?
Ja, da war ich dann Dauergast so ungefähr und ja, ich habe mich halt müssen lernen, überall durchzusetzen und das hat viel Kraft gekostet, weil du hast ja müssen laufend allem die verteidigen, die Kinder verteidigen und dann logisch bist du manchmal heimgegangen, hast wieder gesagt, ja, was hab's denn wieder aufgeführt oder was ist denn, kennst du nicht einmal normal tieren oder so und heim bin ich froh, dass sie so sein, wie sie sein und dass sie sich nicht unterkriegen haben lassen. So, also da bin ich schon stolz auf meine Kinder.
Ja, dass sie noch ein bisschen, Gott sei Dank, Rebellen geblieben sind. Und doch, was ich schon spüre, ist, du bist schon immer allein für dich gerade gestanden. Das heißt, da war jetzt kein Rückgrat da.
Nein.
Auch nicht von deinen Eltern? Haben sie dich unterstützt in dieser Trennungszeit?
Sie haben schon auf die Kinder geschaut, wenn sie müssen nachmittags arbeiten oder so. Dann waren sie schon da. Aber auch allem, das war auch schwierig, weil es hat ja müssen dann so ein bisschen noch immer, sie haben gewisse Vorstellungen gehabt, haben mit gewissen Sachen nicht umgehen können. Für sie war es ja auch neu. Und dann hat es da auch logischerweise Reibereien und Konflikte gegeben, ja. Mhm. Und ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich so zurückdenke, so einzelne Geschichten oder Momente, wo ich genau gewusst habe, meine Intuition sagt mir das Richtige und auch jeder rund um mich herum hat mir was anderes einreden. Nicht? Du musst so dir mit den Kindern und so und das geht nicht. Und mein Vater hat mir gesagt, du kannst ja die Kinder nicht erziehen. Dann denke ich mir, ja, wer hat mich erzogen? Und ja, es waren so gewisse Momente, wo ich mir denke, ja, alle haben an mir rumgezerrt und wie sie an mir rumgezerrt haben, automatisch geht es ja dann auf die Kinder. Nicht? Und bis ich dann wirklich einmal einen Moment gehabt habe, wo ich jetzt irgendwo gestanden bin, weiß nicht, im Garten draußen, glaube ich, oder so, wo ich mir gedacht habe, so, was willst du eigentlich? Was willst du? Nicht, was willst du nicht, sondern was möchtest du? Und dann habe ich angefangen, wirklich aufzuräumen.
Dich auf den Weg, auf deinen Weg zu machen.
Ja.
Was heißt dann aufräumen?
Für mich, also ich habe noch nicht mehr hingehört, was der eine sagt oder der andere oder die Lehrerin oder das und das. Ich habe dann angefangen, sie einmal zu fragen, ja, wo ist denn der Knopf? Wo drückt man denn da? Wie tut man denn da jetzt? Und dann ist aber nichts gekommen. Und dann denke ich mir, ja, die wissen sie ja selber nicht auch.
Das heißt, es kamen Anforderungen, doch es kam nie die Lösung mit oder irgendeine Methode oder irgendeine Aufgabe, das könnten sie machen oder das würde unterstützen. Das heißt, es war im Grunde genommen, wenn ich es jetzt ganz runterbreche, immer so eine Vorwurfshaltung.
Immer, immer.
Und ich glaube schon, dass Alleinerziehende oder ganz viel wird ja dann auf die Scheidung gelegt. Nicht, ja, das sind halt Scheidungskinder, deshalb sind sie so. Oder das ist halt so, weil sie alleinerziehend sind. Ich finde das so anmaßend, weil ich mir denke, dazu haben wir kein Recht, weil im Grunde genommen ist es einfach immer zu sagen, die anderen sind schuld, da sind wir wieder bei diesem Plakativen, anstatt zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für die Rolle der Lehrerin, für die Rolle des Großvaters, für die Rolle der Großmutter oder für die Rolle der Mutter oder für die Rolle des Vaters und so weiter, anstatt zu kritisieren oder zu belehren. Das heißt, du hast den Spieß umgedreht und hast Rückfragen gestellt.
Ja.
Und das hat funktioniert.
Es hat Widerstand. Ich war dann dann hat sich ja der Sozialdienst dann eingeschalten, weil ja die Kinder dann in die Pubertät gekommen sind und dann sei sie mit den Drogen in Kontakt gekommen und so weiter. Und dann wird ja automatisch der Sozialdienst eingeschalten und dann war es dann ganz schlimm, weil ich habe mal zu ihm gesagt, ob sie überhaupt wissen, was sozial heißt, weil also sozial war da gar nichts.
Überhaupt. Wie alt waren Sie da oder welche Schulklasse?
Also die andere ist Oberschule gegangen in Meran, da war sie 14, 15 und die andere war halt noch in der Mittelschule, ja.
Das heißt, du wurdest dann total konfrontiert mit, wir stellen deine Erziehungen in Frage oder du hast die Kinder nicht im Griff oder nimm uns ein bisschen mit in diese Zeit.
Also das war dann, logisch, sie haben dann richtig Gas gegeben. Nicht? Die haben ja genau gewusst, die Mama sagt nein, dann ist ein Opa, was ja sagt, eine Oma, was ja sagt, dann ist der Vater, der was, vielleicht hat er es gut gemeint, aber halt noch falsch getroffen und also Geld ist geflossen von allen Seiten. Und ja, wenn sie irgendwo hin wollten, dann sind sie hingeführt worden, ohne dass sie es gewusst haben, alles hinter meinen Rücken. Und so geht es nicht. Nicht so ist es. Total, ich war halt die Böse, weil ich eine Linie gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, ein bisschen an ihn brauchen sie und ich will ja wissen, wo meine Kinder sind und trotzdem, ja, haben es die anderen gemeint, sie wissen es besser und man müsste ihnen ja alles vor die Füße legen. Und ich gesagt, ja, dann könnt ihr ihnen ja frisch die Drogen auch kaufen, nicht? Wenn es so gut ist, dass wie es meint, dass es halt...
Das heißt, es gab auch keine Absprache mit dir. Sie haben einfach aus Eigeninitiative so gehandelt, wie sie glaubten, dass es, ich glaube, das Einfachste wäre in dem Moment, weil die Konfrontation natürlich, wie du es beschrieben hast, ist nicht einfach. Und das fehlt ja in der Erziehung von heute, dass ich lasse dir alles durchgehen, setze dir keine Grenzen mehr, damit ich es im Grunde genommen fein habe. Das heißt, weil ich will mich nicht konfrontieren und ich kann es auch nicht aushalten. Das heißt, du hast wieder sehr viel Widerstand erlebt und auch viel Konfrontation in diesem Kontext. Und natürlich, die Jugendlichen spielen es aus. Kinder sind ja raffiniert und sehr intelligent. Und wieso nicht? Vielleicht würden wir ja gleich tun. Wenn wir die Möglichkeit haben, dann suchen wir Schlupflöcher oder Hände, die uns gereicht werden, wo es auch wiederum einfach geht. Das heißt, sie haben es ihnen einfach gemacht, doch im Grunde genommen wieder ganz schwierig und ganz kompliziert.
Ja, Und logisch nach heisst es ja, du bist alleinerziehend, die Kinder sind ja bei dir und die haben dann die ganze Verantwortung gehabt. Aber logisch, auf mir haben sie ja nicht gehört, die Kinder, die haben nach Feiern gegangen und keine Ahnung, halt allen Party und Gas und so weiter. Und ja, die Blöde war halt dann ich nicht, weil die Kinder waren ja bei mir und dann bist halt du die Schuld. Nicht? Sie haben halt immer irgendwo einen Schuldigen gesucht.
Was macht das so mit dir als Frau und als Mutter?
Ja, damals hat es bei mir, muss ich sagen, ist bei mir eine Wut gekommen und die Wut wahrscheinlich war mein Motor, weil ich mir denke, so, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich wehre mich. Ich wehre mich und ich lasse das nicht auf mir sitzen, weil keine Mama will, dass die Kinder Drogen nehmen, dass sie in die Drogen einfallen oder was auch immer. Das will ja niemand. Das tut ja keiner extra, jetzt geht's raus und nimmst Drogen, nicht? Und so wurde das aber allem durchgestellt. Irgendwie haben sie allem wieder, ja, das bist du, da bist du die Schuld, weil du hast die getrennt und so weiter, nicht? Und dann haben wir gedacht, nein, so einfach ist das nicht. Und dann habe ich angefangen, eben aufzustehen, einmal als erstes für mich, weil ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Und ja, dann habe ich mir mein ganzes Heer aufgebaut mit Anwalt und Psychologin und so weiter. Und dann hat sich, ja, ist das alles ein bisschen in Rollen gekommen und ich bin halt oft bei den Karabinieri unten geguckt, die haben mir geholfen, die haben mir wirklich geholfen, weil das Wochenende, wenn es brenzlig wird, dann ist ja niemand um bei uns im schönen Land Südtirol. Dann sind ja die Ämter alle zu und dann hören wir uns am Montag wieder, dann rufst du an am Montag, dann ist schon mal am Vormittag, erreichst du ja sowieso nicht mehr, weil dann sind sie alle bei den Sitzungen und so weiter. Und ja, es ist einfach nichts weitergegangen mit dem Sozialdienst. Das war echt schlimm. Und da um nochmal, jetzt vielleicht ist es anders, das ist jetzt schon etliche Jahre her, aber ich kann mich erinnern, ich habe vor einem Jahr ungefähr habe ich eine Sozialbetreuerin bei uns im Dorf getroffen und dann stehe ich neben ihr, die hat sich, normal wärst du wohl fragen, nicht? Wie geht es denn deiner Tochter? Sie hat sie dann begleitet, der ganze Werdegang oder in die Töchter, nicht, da ist nichts gekommen. Da denke ich mir, ist das möglich? Ist das wirklich so, dass die einfach kein Feingefühl, kein menschliche Nähe gibt es da nicht, das ist echt.
Ja, wie du gesagt hast, es ist so fast die, was ist sozial? Was heißt jetzt wirklich auch sozial?
Ja, ja. Das habe ich sie wirklich gefragt.
Ja.
Und dann haben sie sich mit dem Vater irgendwie, haben sie, weil er ist ja der arme Kranke gewesen, so ungefähr, dann haben sie sich auf dieser Seite gestellt und so. Also von einer Neutralität sind wir weit entfernt.
Sind wir weit weg.
Ja.
Das heißt, im Grunde genommen wurde er verschont oder die Männer vielleicht oder einfach auch durch natürlich eine Entschuldigung, er ist ja süchtig oder er kann ja nichts dafür. Und wir laden mal alles an der Mutter ab. Das heißt, wir geben ihr alle Zeigefinger, die wir haben und verurteilen sie. Und ich glaube, das ist nicht gerechtfertigt. Und dann eben, wie du sagst, noch so in Stich gelassen zu werden von Ämtern, die im Grunde genommen für uns ja ganz wichtig und effizient sind. Das heißt im Grunde genommen, auf die du dich im Grunde genommen verlassen müsstest oder verlassen hättest können.
Ja, das war aber eben nicht so. Und das war für mich dann eine extreme Enttäuschung, weil ich gemeint habe, ich bekomme da Hilfe. Ich meine, die helfen mir jetzt, vor allem in meine Töchter. Wie geht denn das, wenn die Bekiffter am Dach oben stehen? Und wenn du das erste Mal siehst, das Weiße in die Augen drin ist rot, dann meinst du, der Teufel schaut die Junge.
Ja.
Und das ist echt, also ich habe die Beschreibung habe ich nicht mitbekommen. Oder auch, wir haben das auch nicht in der Schule gelernt. Wie geht man denn um mit solchen Situationen? Ich weiß es nicht. Ich weiß leider, dass ich als Jugendliche extreme Angst gehabt habe vor Drogen. Dass ich, wenn ich gewusst habe, dass ein Jugendlicher was konsumieren oder etwas rauchen, dann war die Petra weg. War keine Petra mehr rum. Und plötzlich hast du es im Haus.
Ja, und konfrontiert tagtäglich.
Ja.
Mit deinem Leib und Blut einfach auch.
Ja. Genau. Und dann irgendwann warst du das Zeug ist im Haus. Ich bin dann auf die Suche gegangen, habe das auch dann gefunden. Dann habe ich die Drogenpolizei angerufen, dann sind die gekommen, dann haben sie das beschlagnahmt. Und so ist der Werdegang, damit sich endlich die Mühlen malen langsam, bis er einmal irgendetwas getan hat.
Ja.
Weil
wie haben deine Kinder darauf reagiert?
Ich glaube, dass ich das noch trotzdem nicht einmal gewusst habe. Mhm. Das habe ich mir gedacht, das geht gut, weil das wird ja dann wieder auf den Jugendgericht kommt das dann wieder und so weiter. Und ja, es, bis da einmal irgendeine Bewegung gekommen ist, derweil habe ich gedacht, das gibt es nicht. Wieso geht das so langsam? Wieso geht da nichts weiter? Das war für mich der Stillstand, das nie wissen wir und was. Und die Kinder haben das ja genau gewusst. Die haben genau gewusst, in dem passiert ja nichts. Wenn noch passiert, in der Mama.
Ja, weil sie waren noch minderjährig, oder?
Auch ja, von dem her. Genau. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, als die Tochter in Merano wurde, da war sie im Heim und haben ihre Erzieher umgerufen und haben halt gesagt, ja, sie wissen halt, sie müssen mir jetzt halt was sagen. Sie haben sie halt erwischt beim Rauchen, da hat sie noch Zigarette geraucht, normale Zigarette. Und sie wirft halt die Zigarettenstummel in den Schulhof unter und das könnte halt alles brennen. Nicht? Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Nicht? Ja, sie müssen halt eine Strafe schicken, nicht 110 Euro oder etwas. Nicht? Dann habe ich gesagt, wie bitte? 110 Euro? Und ich gesagt, erstens wäre das von meiner Tochter von Sparbuch runtertun, das war sicher nicht ich bezahlen. Und ich gesagt, und da habe ich schon keine anderen Methoden. Zum Beispiel statt Pause gehst du mal runter und klaubst schon mal die ganzen Zigarettenstummel zusammen. Nein, das können sie nicht machen. Nicht? Aber eine Strafe, habe ich gesagt, können sie schicken. Ist das die Methode, wo ein Jugendlicher dann lernt, dass ein Verhalten so nicht in Ordnung ist. Und so hat sich das halt über die Jahre halt, hat sich das so weitergezogen. Und logisch haben die noch gewusst, die Kinder haben dann genau gewusst, ja, uns passiert ja nichts. Die Mama kriegt dann die Probleme. Mhm. Und wir gehen frei aus. Nicht?
Das, obwohl ich finde, du hast das super souverän gemeistert, weil du hast sie immer wieder in die Eigenverantwortung zurückgeführt. Sei es die Kinder, das heißt, das muss sie von ihrem ersparten Geld bezahlen, doch auch die Erzieher, weil ich denke mir, ich spüre da so eine Hilflosigkeit. Das heißt, oh Gott, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Die Mama wird es schon wissen. Das heißt, sie haben dann schon wieder deine Kraft, glaube ich, gespürt. Doch es war nicht gerechtfertigt, weil im Grunde genommen kannst du ja nicht neben ihr stehen als Jugendliche und sagen, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Dafür sind ja sie auch da. Und ich denke, wenn jetzt alle bestraft werden, würden die Zigarettenstummel heute noch überall rumschmeißen. Also da hätte der Staat wahrscheinlich ein Stück weit mehr Geld als bisher. Und deshalb glaube ich schon, dass das eine sehr, sehr intensive und anstrengende Zeit für dich gewesen war. Das heißt, du warst dann einfach eben viel auf dich gestellt und hast zu dir die Aufgabe gemacht, alle mit zu erziehen oder ganz viele mit in ihre Eigenverantwortung zu führen.
Ja, jetzt im Nachhinein schon. Verstehe ich, dass jeder hat müssen dann endlich seine Verantwortung übernehmen, weil schon ja als ich auf mir hängen gehabt. Und so langsam hat dann auch jeder müssen seine eben Verantwortung übernehmen. Und dann ist es in die richtige Richtung gegangen.
Und wie hat der Vater reagiert, wenn er erfahren hat, dass die Töchter in den Drogen sind? Also sie sind ja in Gefahr, man weiß ja auch nie, was passiert wirklich, wenn sie unterwegs sind.
Damals habe ich jetzt nicht Kontakt gehabt mit ihm, weil ich ja so schon alles müssen managen und so weiter. Und ja, sicher wird es ihm auch nicht gut gegangen sein, denke ich mal. Und er wird sich auch seine Gedanken gemacht haben, hundertprozentig, glaube ich schon, weil es will ja. Wir haben das ja alle beide sicher nicht gewählt. Nicht? Und dadurch, dass ich dann auch die Scheidung eingereicht habe, noch gewisse Jahre, weil es eben überall nicht gut gegangen ist, sei es sein Verhalten gegenüber den Kindern und auch die Kinder selber, dass sie sich so auffällig gezeigt haben, man denkt, jetzt ist Zeit, endlich einmal die Scheidung einzureichen. Und dadurch, dass ich die Scheidung eingereicht habe, ist da noch auch wieder vieles in Rollen gekommen. Nicht? Dadurch, dass ich auch die Drogenpolizei eingeschaltet habe und dass der Sozialdienst schon involviert war, dann ist das einmal endlich vor das Jugendamt gekommen. Und auch wenn meine Kinder dann wieder auffällig waren, weil sie statt Schule gegangen sind, haben sie einmal die Grasse erwuschen. Damals hat sie einen Freund gehabt, dann haben sie zufällig aufgehalten, die Polizei, und dann hat sie halt ein Messer mit gehabt, kann ich mich erinnern, und halt das ein Zeug zu rauchen halt wieder, nicht? Und ich kann mich dann erinnern, als das dann vor Gericht gekommen ist, dann war das Problem nicht Marihuana, sondern ist Messer geworden als Problem.
Und aus welchem Grund hatte sie ein Messer mit?
Ja, sie hat gesagt, sie muss sich verteidigen, weil es sind so wilde Leute auf dem Weg und da muss sie sich verteidigen. Nicht? Das war halt ihre... Heute muss ich lachen drüber und damals habe ich mich gekannt, ja, aufregen.
Das verstehe ich total gut. Doch ich kann es schon nachvollziehen, weil ich glaube, in den Kreisen der Drogenszenen ist es nicht ganz rosig.
Nein, ich kann mich erinnern, als die zweite dann in die Einrichtung gekommen ist, in eine therapeutische Einrichtung in Deutschland, dann hat sie so eine Angst gehabt, dass sie gesagt hat, der käme mich holen und wenn der mein Handy und die Nummern und was weiß der nie, der war da ganz in Panik. Und ich gesagt, jetzt beruhigt die. Und ich gesagt, da findet die ja niemand. Und ich gesagt, du brauchst keine Angst zu haben, aber da wird viel mit.
Aber
mit
wer
Angst.
Könnte sie holen können? Die Zulieferer oder?
Ja, so, wir haben dann eigentlich nie mehr darüber gesprochen, aber das war am Anfang, einmal so in den ersten halben Jahren, hat sie da wirklich Angst gehabt. Sie hat gesagt, die kommen und das wisst ihr ja gar nicht und das ist so brutal und hin und her. Und ich sage, mach dir keine Sorgen, die findet da niemand, weil sie gemeint hat, sie hat sie da jetzt verroten und ich weiß ja nicht, in was für Kreise die da überall drin waren. Ich will es ja gar nicht wissen.
Genau, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, hat meine Oma immer gesagt und das stimmt auch. Doch ich glaube schon, dass sie Angst hatten, weil ich glaube, dass dir da viel auch gedroht wird. Das heißt, es muss ja alles verdeckt werden, es muss ein Geheimnis bleiben, niemand darf auffallen. Und dennoch ist die Sucht ja die mich antreibt. Nicht, ich brauche das Zeug ja, sonst habe ich ja das Gefühl, ich kann den Tag nicht überleben. Deshalb kann ich das schon nachvollziehen und ich glaube, dass sie da gut dann in Sicherheit war und Gott sei Dank ein Stück weit weg war. Doch sie hat es geschafft, wirklich da rauszukommen.
Ja. Und was mich auch noch beeindruckt, als sie noch draußen war in der therapeutischen Einrichtung, da hat es so Familientreffen gegeben. Leider haben nicht so viele stattgefunden, weil damals das Corona-Thema halt so fest war. Aber ich bin trotzdem ein paar Mal rausgefahren und das hat mich so beeindruckt, da draußen mit den ganzen Eltern in den Raum drin zu sein. Und später sind die Jugendlichen dazugekommen. Und na, das war so schön und so bereichernd, weil erstens sieht man, man ist nicht allein.
Genau.
Und man sieht, was für schlimme Sachen in die Familien gibt, wirklich, weil meine sind noch sehr behütend aufgewachsen, aber was da Sachen gibt, das kann man sich gar nicht vorstellen, was manche Kinder mitmachen, echt schlimm. Und trotzdem bist du da drinnen dann mit den ganzen Eltern und da war ein super Psychologe vor und der hat es einfach mit Jugendlichen und mit den Eltern gekannt, weil da ist ja viel Angst in den Raum und also das hat mich ganz erstaunt, wie der locker umgegangen ist mit denen. Und also, weil sie dann die ersten Heimfahrten gemacht hat, die Tochter, die Wäsche hat sie müssen selber waschen und so weiter. Nicht? Und dann hat man halt so, weil wir uns ausgetauscht haben in den Familienwochenenden, nicht? Dann hat er dann gesagt, ja, wenn der Bub kommt, dann wasche ihm die ganze Wäsche und vier und zurück. Dann sage ich, ja, halt du ich halt nicht, nicht? Weil... es ist halt interessant, wie jeder damit mit denen umgeht, nicht? So, das war schon.
Ja. Und so in einer anderen Welt, nicht? Wenn du damit nichts zu tun hast, dann existiert die Welt ja nicht für uns. Und dann, wenn du mit einem Kind oder einem Neffen oder jemand, der einem nahe steht, konfrontiert wirst, merkst du, du tauchst komplett in eine andere Dimension ein. Und wie du sagst, du bist nicht alleine. Und ich glaube auch, dass wir von dem Urteil weggehen dürfen sowieso. Die Eltern sind schuld, das muss zu Hause einen Ursprung haben und mir passiert das eh nicht, weil ich habe alles richtig gemacht und so weiter, weil das stimmt so überhaupt nichts, weil das hat im Grunde genommen gar nichts mit der Erziehung zu tun. Es hat mit ihrem Weg zu tun, mit dem, was sie sich vorgenommen haben zu erfahren und zu erleben und ich glaube, sie wussten, dass du die beste Mutter für sie sein wirst, weil du wie ein Baum dastehst und ihnen den Weg weisen wirst. Und ich glaube, aus dieser Perspektive wird es ein bisschen leichter, weil ich glaube, dass der Rückgrat und das Verständnis der Gesellschaft und wie du sagst, der Politik oder der Sozialämter nicht gegeben ist.
Nein, total nicht. Da braucht es eine ganz andere Herangehensweise.
Ja.
Es hat mich auch nie jemand gefragt.
Auch heute noch nicht, wo sie wissen, du bist ja an der Quelle, du bist die Erfahrenste von allen in diesem Kontext, weil als Sozialbetreuerin kann ich das schon lernen, doch wenn ich es nicht selbst erfahren habe, bleibt es immer eine Ideologie und auch immer etwas Erdachtes oder als Politiker auch. Auch da wurde nicht nachgefragt, wie könnten wir das tun oder hätten sie vielleicht eine Empfehlung oder wie haben sie es geschafft?
eine hat mir mal gefragt, die, was die praktisch die Sozialassistentinnen ausbildet. Dann habe ich mit der mal so ein bisschen geredet und ihr halt einmal gesagt, wie es halt für mich war. Und dann hat sie gesagt, na krass, das hätte sie sich halt nicht gedacht, dass es so schlimm war. Nicht? Dann habe ich gesagt, ja. Und ich gesagt, man muss halt da hingehen, wo es passiert.
Ja.
Weil theoretisch lernen in die Bücher, das funktioniert nicht, so wie sie es angewendet haben. Und schon gar nicht bei mir.
Genau, und ich glaube auch individuell nicht, weil ich sehe dich so, wie du sagst, ich habe mein eigenes Heer aufgebaut. Das heißt, du warst auf dich gestellt und du musstest eine Überlebensstrategie entwickeln. Und Gott sei Dank hattest du die Intelligenz und auch die Ressourcen zu sagen, ich mache es mir selbst. Und ich glaube auch dieses, das mag keine Mutter gern, wenn das Kind verurteilt wird. Und ich glaube, die schreiben da ja auch so Berichte oder so,
oh,
oder?
Oh ja, und wie?
Und ich glaube, dass das sind schon Verletzungen und Schmerzen, die nicht dazu beitragen, dass es heilt, sondern ich glaube, die eher die Trennung noch mal mehr verursachen.
Ja.
Was stand da zum Beispiel drinnen? Erinnerst du dich an einen Ausschnitt?
Ja, den kann ich mich noch gut erinnern. Ja, haben sie eingeschrieben, also mit der Frau Unterhäuser kann man halt nicht zusammenarbeiten. Das geht halt nicht. Also, und sie tut alles dagegen und sie arbeitet nicht mit. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Und sie ist zu emotional. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt bei meinen Kindern nicht darf emotional sein, wenn ich ihnen gesagt, ich weiß noch genau, wie ich gesagt habe, wenn meine Tochter oder meine Töchter morgen im Graben unten oder irgendwo sterben, irgendwo liegen und tot sein, ihr macht die Akte zu, aber ich muss ein ganzes Leben mit denen leben. Und dann darf ich nicht emotional sein, dass mir da einmal, dass ich Angst habe um meine Kinder, das wird wohl das Normalste von der Welt sein. Das haben sie nicht, mit denen haben sie nicht gekannt umgehen, weil sie allem gewartet haben, jetzt bricht sie dann zusammen. Jetzt ist sie kurz vorm Zusammenbrechen. Aber ich denke, nein, ich nicht.
Würde das nützen?
Nein, eben. Das, weil sie dann Recht bekommen hätten und praktisch dann hätten sie es gekannt so machen, wie sie es hätten wollen. Nicht? Mit ihren ganzen Hin- und Herschieben. Ich kriege es ja oft einmal noch mit. Es ist ja heute noch nicht anders.
Würden sie es machen? Wie glaubst du, würden sie reagieren oder wie würden sie das meistern?
Ja, da geht es ja um Geld.
Mhm. Okay.
Und bevor sie Geld in die Hand nehmen, wird halt geschoben und geschoben bis zum Äußersten, bevor die einmal eine Einrichtung suchen, sind 8 Monate rumgegangen. Davor waren Jahre, wo man schon wusste, die Kinder konsumieren. Und ich sage, ja, was habt ihr denn jetzt die ganze Zeit? Habt ihr noch nie eine Einrichtung nicht einmal gefragt, wie und wo? Dann bin ich mir einmal informieren gegangen durch die Psychologin, gehe nach Innsbruck raus. Innsbruck arbeitet nicht mit Südtirol zusammen, das geht nicht. Dann sage ich, wie das geht nicht? Wir wollen ja ein Kind arbeiten, es interessiert mich nicht, ob das geht oder nicht. Es geht ja um ein Kind, wir reden da jetzt nicht von einem Gegenstand.
Ja.
Nicht? Wir müssen in der ja helfen, in den Kindern. Ist ja nicht nur meinige, es sind ja noch x andere. Dann habe ich gesagt, seht ihr das nicht? Ganz Südtirol versinkt in die Drogen. Ah, dann stehen sie zusammen und wissen nicht, was sie machen. Ich bin Lastrada gegangen, haben gefragt. Dann haben sie gesagt, 80% für die Jugendlichen konsumieren. Dann habe ich gesagt, ja, was machen die anderen 20%? So können die zu Hause? Oder das ist ja nicht. Also für mich war das, ich irgendwann die Spinnballe das gehört.
80%.
Dann bleiben aber nicht alle dran hängen. Nicht? Die probieren einmal, schauen mal, was das ist. Und der andere geht weiter, der andere probiert was anderes. Aber als sie das gehört, dann habe ich gedacht, hallo, was läuft denn da in den Land, Chef? Ja. Es darf ja nicht sein.
Die Aufklärung, die Vorbeugung, die Unterstützung. Das heißt, du hast dann dich selbst um den Therapieplatz gekümmert.
Das war dann so. Ich wollte unbedingt nach Innsbruck, aber das ist dann wirklich nicht gegangen. Und meine Kinder, die Kleine, hat dann so rebelliert. Praktisch ist dann wieder abwesend gewesen, war dann wieder einmal eine Woche lang nicht auffindbar. Und das hat mir dann praktisch, es war dann gut, weil sie gesehen haben, jetzt müssen sie handeln, das geht nicht. Weil ich habe noch so Druck gemacht, dann habe ich gesagt, so, jetzt entweder oder, es passiert was. Und das Glück, was man im Leben hat, man trifft dann halt wieder Leute, die hören was von einem, dann sagen sie, ja, das ist die komplizierte oder die schwierige, nicht, ich war die schwierige Mutter oder ganz die brutale Mutter, so ungefähr. Und ich kann mich noch gut an diesen Mann erinnern und dann bin ich heute noch von Herzen dankbar und ich liebe ihn wirklich von oben bis unten.
Schön.
Und der hat fest geholfen und ja, wie es halt allem ist, überall, wenn man nicht Beziehungen hat, dann passiert halt nichts. Ja. Und das tut mir heute noch, tut mir das weh. Das verletzt mich, das berührt mich, weil es kann nicht sein, nur weil man jemanden kennt, dass man die Möglichkeit kriegt und die anderen nicht.
Ja.
Das belastet mich schon.
Ja.
Weil
doch vielleicht war es auch ein bisschen dein Verdienst, liebe Petra. Weil ich glaube schon, dass du, für mich bist du so eine Löwin gewesen. Also das heißt, ich stehe hinter meinen Kindern, egal wie sie sich benehmen oder wie sie es gegen das Gesetz verstoßen und so weiter, weil ich sehe auch ihre wunderbaren guten Seiten. Und als Löwin kämpfe ich, komme was wolle. Und das natürlich wollen sie nicht, wenn jemand mit den Krallen ausfährt. Sie möchten lieber, keine Ahnung, depressive oder gehorsame Eltern. Doch im Grunde genommen glaube ich, dass das schon dein Verdienst ist, dass dieser Mann einfach in euer Leben kam und dass die Türen aufgegangen sind. Ich möchte noch einmal kurz einhaken, wie ging es dir dabei, wenn eine Tochter eine Woche abwesend ist und du weißt nicht, wo sie ist? Das heißt, sie war wahrscheinlich nicht erreichbar, kam nicht mehr nach Hause. Was geht da so in dem Kopf einer Mutter durch?
Ich habe damals einen Partner gehabt, muss ich noch dazu sagen, dass er in den ist voll schlecht gegangen. Also der war fix und fertig. Und ich weiß nicht, als Mama hat man das Bauchgefühl wahrscheinlich. Und ich habe allem gespürt, nein, es passiert nichts Schlimmes. Sie ist wahrscheinlich irgendwo feiern und tut das als Trotz oder was auch allem. Aber ich habe allem irgendwie gespürt, es geht gut aus. Ich konnte es nicht erklären, aber ich habe auch heute oft noch das Gefühl, diese Intuition, oder wie man es nennt, ich merke genau, wenn es ihm gut geht und wenn es ihm nicht gut geht. Und da bin ich voll, wo ich heim denke, ich war ja voll im Vertrauen eigentlich.
Total. Also 100%.
Ja, ja. Wo ich allem gemeint, und es geht nicht, wenn also der Hurricane um einen Nummer ist und dann ist, wenn ich am Abend schlafen gegangen bin, dann bin ich echt so wie mitten in den Augen drin gewesen, dann denke ich mir so, und jetzt musst du schlafen und weil du kannst das echt nicht ändern. Das klingt zwar blöd, ich habe geschlafen die Nacht. Und denkt, das Handy war nicht mir, wenn etwas ist, sie werden mich anrufen. Ich muss ja am nächsten Tag arbeiten. Ich muss ja auch schauen, dass er Geld reingeht, damit ich den Anwalt bezahlen kann und die Psychologin. Ihr, Gott sei Dank, heute ist mein Mann, der hat mich sehr fest finanziell unterstützt, aber nicht nur finanziell, sondern auch psychisch, emotional und so. Und so bin ich sehr dankbar. Und er hat es auch geschafft, mir zu vermitteln, dass ich eine gute Mama bin. Und er hat mir auch allem genommen und gesagt, du musst rausgehen. Geh mal raus, geh mal vor mir irgendwo. Du kannst nicht da daheim sitzen und warten, bis geh mal. Und er hat recht gehabt. Heute versteht, man muss einfach auf sich selber gut schauen.
Das heißt, er hat dir deine Welt gezeigt, damit deine Welt nicht ganz verwachsen wird.
Ja.
Also, dass du gar keinen Zugang mehr hast, hat er gesagt, komm, ich zeige dir deine Welt auch noch. Und ich glaube, das war so ein gutes Kompensieren wahrscheinlich von diesen ganzen Sorgen oder Ängsten. Wie hast du reagiert, wenn sie wieder zurückgekommen sind?
Ja, ich kann mich erinnern, als die Kleine dann zurückkommen, hat sie mich angerufen, ja, sie ist jetzt Miranda auf dem Bahnhof, nicht? Okay, dann komme ich hin, dann wieder hergeschaut, ich weiß es heute noch. Dann denkst du, irgendwie bist du froh, dass sie wieder auftaucht. Und irgendwie war ich dann schon wieder ein Stück weiter, jetzt muss was passieren, nicht?
Ja.
Jetzt müssen wir reagieren, weil wenn die noch einmal weg ist, dann ist sie ganz weg, nicht?
Ja.
Und Man kommt in der Zeit, als die Jahre, die 3 Jahre, was so ganz, ganz intensiv waren, du kommst gar nicht zum Reflektieren, weil es ist ja die ganze Zeit, wo irgendetwas. Also bei mir hat dauernd das Telefon geleitet und du hast nicht Zeit, darüber nachzudenken. Du funktionierst halt einfach. Ich habe mir allem gedacht, ich muss schauen, dass ich nicht krank wäre.
Das heißt, du musst auch funktionieren. Wenn du nicht mehr funktionierst, brichst du das ganze Haus zusammen.
Dann bist du fertig.
Ja.
Ich sag, deswegen ist für mich die Gesundheit an erster Stelle, weil wenn ich krank geworden wäre, wer hätte es denn dann gemacht?
Ja, weil deine Eltern, die waren gar nicht mehr im Spiel?
Nein, meine Eltern haben dadurch, dass ich ja quasi die Schuld bin, dass meine Kinder ja in die Drogen reinkommen sind, haben sie ja auch gemeint, ich muss mich abklären lassen, weil ich ja nicht ganz normal bin. Dann haben wir das gemacht. Nicht?
Du hast dich wirklich abklären
dann
lassen? Müssen
abklären lassen vor Gericht, weil ist alles vor Gericht gekommen.
Beim Psychologen?
Ja, bei der Psychologin dann hin und her. Nicht? Und da denke ich mir, das gibt es ja nicht. Was heißt denn Familie eigentlich? Wenn es schwierig wäre, dass man eigentlich bei einem Strang zieht.
Genau.
Aber wenn die anderen da ziehen und die anderen da und die Autorität von der Mutter, ihnen ja die Verantwortung, ist die einzige Verantwortung, da musst du schon ein bisschen herwärtig und müssen wir schauen miteinander, aber nicht dagegen arbeiten.
Das heißt, du bist im Grunde genommen als eigene Tochter verstoßen worden?
Ja, bin ich, ja. Mhm.
Das heißt, du hast diesen Strang auch noch loslassen müssen?
Ja, aber den habe ich dann gern losgelassen.
Ich glaube auch, dass es ja seinen Sinn hatte, weil ich glaube, dadurch hast du auch Kräfte mobilisiert, weil es könnte auch sein, dass sie an Sorgen zerbrochen wären und das wäre noch eine zusätzliche Last gewesen. Doch dennoch ist es schon ein Verrat der eigenen Eltern.
Ja. Und dann, wenn du auch drauf kommst, dass sie hinten eben Geld geben haben, ja, oder ja, ruf einmal an, frag einmal, ja, was läuft denn da, was ist da los? Und nicht das, ja, aber heute weiß ich über den übergeordneten Sinn und so weiter, die können nicht umgehen damit.
Nein.
Ich habe es ihnen angeboten mit einer Psychologin. Dann hat mein Vater gesagt, die Psychologen brauchen alle selber einen Psychologen. Aber du, es, eine Hilfe, einmal, heute gibt es so viele Möglichkeiten.
Total, auch anonym. Heute musst, ja, du nicht mal irgendwo an der Klingel stehen und hoffentlich sieht mich niemand. Du kannst dir einen Coach online buchen, du kannst dir einen Therapeuten, einen Traumatherapeuten, du kannst dir alles Mögliche buchen, anonym doch. Die wenigsten machen das.
Ja, und dann denke ich mir, das ist immer eine Verantwortung, ja, nicht meine. Ich, ja, lebe mein Leben, mir geht es gut, ich habe mit den Kindern, es geht ja allem weiter, es ist jetzt nicht die Geschichte, ist ja nicht fertig.
Nein,
jetzt,
wir
nicht?
Sind mittendrin.
Ja.
Das heißt, sie war dann in Therapie, deine Eltern haben gebrochen, du bist als Löwin alleine weitergegangen. Wahrscheinlich ist sicher nichts rausgekommen bei der Abklärung, im Grunde genommen, nein, dass du ganz normal bist, sondern fast noch ein ganz besonderes Wesen. Und danach, wie ging es der... Sie ging dann in Therapie und wie ging es mit der großen Tochter weiter?
Ja, die große Tochter hat auch ihren Auftritt im Gericht gehabt, nicht, weil sie halt auch gewisse Sachen halt aufgeführt hat. Und ja, die hätte sollen, als sie noch in Heimhome war oder die Schule besucht hat, hätte sie sollen Urinproben abgeben, hat sie nicht gemacht. Dann haben sie mich wieder angerufen und haben halt gesagt, ja, das geht nicht und sie müssen da jetzt halt auch wieder Geld verlangen, weil sie sitzen oben und die gute Tochter taucht halt nicht auf. Und dann habe ich gesagt, ja, sag es mir einmal, wie man da das macht. Wie sagt man in einem Süchtigen, in einem Alkoholiker zum Beispiel, dass er ein Alkoholproblem hat? Ja. Wie geht denn das? Ich sage, ich weiß es nicht, sag es mir. Und dann war Funkstille am anderen Ende. Ja, sie können halt so keine Termine nicht mehr machen. Ja? Und dann habe ich gesagt, soll ich dann notieren, nicht? Dann ist es halt wieder vor Gericht gekommen, dann ist sie auch noch hin und her. Dann denke ich mir so, Vater Staat wird jetzt schon einschreiten, nicht? Und was machen. Aber der hat dann auch, die Tochter wollte nicht, sie hätte soll eine Therapie machen.
Sie wollte nicht?
Nein, sie wollte nicht. Sie
auch dann, heute noch nicht?
Nein. Sie hat dann oben rumgeschrien bei der Richterin drin. Man denkt, wer schreit denn da so? Nicht? Jetzt ist sie drin, das mag sie nicht und das macht sie nicht. Und die ist dann bei uns halt... bei uns, beim Anwalt, Psychologin war oben und halt alle waren halt anwesend, da ist sie vorbei und ist halt siegesicher rausspaziert beim Gericht. Dann denke ich mir, boah.
Die hatten Selbstbewusstsein.
Ja. Nein, ja. Ich, den Mut muss ich auch mal haben.
Total.
Auf der anderen Seite war ich stolz, jetzt kann ich es ja so.
Doch in diesem Moment, ja, vielleicht auch kurz verzweifelt oder ohnmächtig?
Nein, ich habe mir gedacht, von mir hätten sie es ja, ich bin ja nicht imstande, nicht? Mhm. Dann denke ich, ja.
Sie sind es aber auch nicht imstande. Nein. Sie glauben jemand, mit Autorität oder mit Pflicht, das musst du jetzt machen, sonst passiert das.
Nein, eben. Sie wollte es nicht und dann habe ich gesagt, okay, sie hat sich für was anderes entschieden. Und deswegen bin ich heute überzeugt, du kannst heute in der besten Therapie gehen,
ja,
weil es gibt ja Leute, die haben Geld genug,
ja,
könnten sich das Beste vom Besten leisten, aber wenn du nicht willst, dann funktioniert es nicht.
Bei keiner Sucht. Wenn die Einsicht nicht da ist oder vielleicht auch ihr Weg nicht, ich denke mir, sie ist ja ein Individuum und ich kenne sie ein bisschen. Sie ist ja eine ganz besondere Seele. Doch ich glaube, sie lässt sich keine Wurzeln wachsen. Ich glaube, sie lässt sich nirgendwo binden und wahrscheinlich schon gar nicht mit System. Also weil die Therapien, also ich war ja selbst in Therapiezentren. Natürlich ist da viel, da sind viele Regeln, da ist viel System, da sind viele Auflagen. Das, glaube ich, mag sie nicht. Sie macht wahrscheinlich ihre eigene Therapie. Doch ist sie einsichtig? Kann sie sagen, dass sie Drogen konsumiert oder dass sie ein Thema hat mit Drogen?
Sagen wir mal so, sie weiß es, das ist ja schon bewusst. Aber ansprechen ist, ja, dann wird sie schon eher aggressiv. Oder ja.
Und das, auch nicht so das Vorbild der kleinen Schwester, dass die Therapie gemacht hat, jetzt clean ist, das hat bei ihr auch nichts bewegt.
Ja, ich glaube schon, als die Kleine dann den Führerschein gemacht hat, glaube ich, das hat dann schon etwas gemacht mit ihr.
Weil sie hat den noch nicht.
Nein, sie hat ihn noch nicht da.
Okay.
Ja, und das ist halt, ja, sie hat es ein bisschen. Ich will nicht sagen überholt, aber die eine macht den Weg und sie macht halt ihren Weg.
Ja.
Aber ich bin da auch voll im Vertrauen, weil ich kann da nicht sagen, aber ich spüre da einfach,
es eben, ist der Weg.
Ja, nicht jeder ist für den Weg gemacht.
Und auch nicht bei jedem wirkt es.
Eben.
Weil manchmal, also im Grunde genommen, der beste Therapieraum ist sowieso das Leben selbst. Doch da haben wir viel zu viel Spielmöglichkeiten, nicht? Deshalb brauchen wir manchmal engere Räume. Doch ich glaube, dass sie es auf ihre Art macht. Und wer weiß, vielleicht kommt ja auch der Tag, wo sie sagt, jetzt gehe ich in diese Einrichtung. Doch nicht, weil ihr mich zwingt, weil ihr mich da parken möchtet. Ich glaube, sie rebelliert so richtig auf das, wenn mich jemand parken will, das geht bei mir sicher nicht. Und ich glaube, das ist es wahrscheinlich, was sie auch wieder aufzeigt, dass es nicht immer um denselben Weg geht. Und nicht nur der eine Weg richtig ist. Und nicht die Mutter eine Versagerin ist oder der Vater es nicht drauf hat, sondern dass es wirklich viel verschiedenste Blickwinkel braucht. Dass wir verstehen, wie komplex im Grunde genommen das Leben ist.
Ja, so. Sie ist allem schon ein bisschen speziell gewesen, ja, muss ich schon sagen. Und das Einordnen oder sich das Unterordnen, mit denen hat sie schon immer ein Problem gehabt.
Das magst du vielleicht auch nicht, oder?
Ja, nicht unbedingt.
Ja. Ja, und glaube ich dennoch, die Drogen, wenn wir sie jetzt ganz neutral betrachten, dann sind sie auch wieder nur eine Substanz, die dir halt helfen, irgendwie in eine andere Welt einzutauchen. Und die halt die Illusion wahren. Doch das Erwachen ist dann schon immer schreckhafter.
Ja, das Wort Drogen, mit dem habe ich lang ein Problem gehabt.
Ja.
Problem halt. Ich wollte es nicht.
Ja.
Ich habe das gehasst, zu wissen, in Haus ist das. Die ganze Wäsche hat gestunken nach diesem Marihuana. Das macht ja, ich kann mich noch erinnern, ich kann den Geruch heute noch nicht riechen. Aber wir wohnen ja in Ibiza.
Genau.
Und dann habe ich einmal gedacht, mein Frieden schließen mit dem Thema. Und ich muss aber auch sagen, jetzt rückwirkend auf der Geschichte da, weil ich aufgehört habe, mich zu wehren, ich will das nicht, dann ist es auch in die richtige Richtung gegangen, weil ich gesagt habe, okay, es ist jetzt so, wie es ist.
Ja.
Ich kann es nicht wegmachen, es ist jetzt da, jetzt muss ich es anschauen. Desto mehr ist es weghaben wollen, desto mehr ist es bei der Tierreiner gekommen, ja.
Ja, weil alles, was wir weghaben wollen, erzeugt Schatten und kommt umso mehr. Nicht alles, gegen was wir kämpfen, Druck erzeugt Gegendruck, Kampf erzeugt Gegenkampf. Und ich glaube, das ist ja auch wieder eine wichtige Lektion zu erkennen. Doch da musstest du ja auch durchgehen. Ich muss mich konfrontieren, auch wenn ich es nicht will. Ich muss mich, also im Grunde genommen stellt sich die ganze Welt gegen mich. Und dennoch muss ich gerade dastehen, um an meine Kinder zu glauben und irgendwann auch zu akzeptieren, dass Drogen halt auch da sind und dass ich kann nicht alles verändern. Ich kann nur meine Einstellung verändern. Und ich glaube, dann wahrscheinlich wurde es ein bisschen leichter.
Ja, vor allem habe ich nicht die ganze Verantwortung wieder.
Ja.
Auf mir oben gehabt, sondern jeder hat sie müssen dann nehmen.
Genau.
Und das, glaube ich, war irgendwie auch der Schlüssel, glaube ich.
Ja. Doch auch, glaube ich, diese Schuld oder dieser Scham, glaube ich, ist schon auch etwas, was so anhaftet.
Ja, man fühlt sich schuldig. Irgendwo denkst du, ja, wo hast du falsch abgebogen oder was ist denn da jetzt schief gelaufen oder wo, aber das bringt dich ja nicht weiter. Das ist nicht, das gibt es nicht. Für mich existiert das nicht mehr. Das hast du falsch gemacht oder du hast falsch gemacht. Überhaupt nicht. Und ich sage auch nicht, dass meine Kinder was falsch gemacht haben.
Ich finde das große Klasse, liebe Petra.
Ja.
Ich glaube, das ist auch die Wahrheit, weil wir haben ja keinen Gott, der mit dem Zeigefinger sagt, du warst gut, du warst schlecht, du warst böse. Sondern ich glaube, dass du vielleicht auch ein Stück weit die Stellvertreterin davon bist und sagst, ich liebe trotzdem. Und Schuld und Scham, diese Anhaftung nehme ich nicht auf mich.
Nein, nehme ich nicht mehr auf mich. Und ich kann auch sagen, dass ich meine Tochter mit 17 Jahren rausgehaut habe. Und das sage ich und das zu denen stehe ich.
Ja.
Ganz bewusst, weil ich weiß, was war. Ich weiß, wie das was sie alles probiert haben und was man halt so alles tut. Und deswegen, ich schaue mich da überhaupt nicht, das zu sagen. Ganz, ganz bestimmt nicht. Und das lassen wir auch von niemandem anders
ja.
sagen, ja, das tut man nicht oder das, man hätte es anders machen können. Nein, man insagt. Nein, eben. Und ich sage auch nicht, dass jede Mami oder Eltern, dass die das auch müssen machen. Nein, jede Familie hat seine eigene Familiengeschichte und was da alles noch drunter alles noch zum Vorschein kommt. Bei mir war es so, aber das heißt noch lange nicht, dass es der andere auch so machen muss.
Überhaupt nicht. Und ich glaube, wir dürfen alle von der Wertung rausgehen und von der Besserwisserei, weil ich kenne auch noch andere Eltern, die das nicht geschafft haben, die Kinder rauszuschmeißen, weil das braucht viel mehr Mut, als es ständig wieder drüber zu deckeln und zu sagen, du kannst machen, mit mir, was du willst mit mir, weil im Grunde genommen hast du gezeigt, das sind meine Regeln und das sind meine Werte. Ich traue dir zu, dass du die Fähigkeit hast, die einzuhalten, und sonst ist die Tür offen und du musst deine eigenen Regeln und Werte geben. Das ist ja auch, Jesus hatte ja auch den heiligen Zorn und hat die Jünger aus dem Tempel geschmissen. Und ich glaube, wir wollen zwar alle das Behütete, doch ich glaube, das ist eine Scheinbehütung. Weil im Grunde genommen geht es ja darum, dass du ihr zugetraut hast. Vogelchen, flieg jetzt. Du warst jetzt lange in meinem Nest, jetzt schubse ich dich raus, weil ich weiß, du kannst fliegen. Und ich kann das aber total gut nachvollziehen, weil ich glaube, dass da ganz schnell Urteil kommt.
Ja.
Doch nur die eigene Projektion, das ist nur die eigene Geschichte.
Aber mir hat es dann auch gelernt, muss ich ehrlich sagen, mir ist das so scheißegal.
Ja.
Also da, heint verstehe ich, du hast schon mal zu mir gesagt, du hast zwei Koffer vor der Tür bekommen, ja. Also das sind Geschenke. Heint verstehe ich, weil heint ist mir egal, was jemand von mir redet. Ja. Das interessiert mich nicht. Weil ich lebe mein Leben so, wie ich es will und nicht, wie es die anderen gerne hätten. Und mit dem, was ich mit meinen Kindern erlebt habe, das wissen ich und meine zwei Kinder. Genau.
Und das ist auch ein intimer, heiliger Raum. Das geht auch niemand etwas an. Und meistens, wenn wir selbst damit ein Thema haben, projizieren wir das ja immer auf andere. Weil sonst können wir ganz neutral und vor allem achtsam und vor allem sehr wertschätzend begegnen und denken, Hut ab vor dem. Und leider stoßen wir selten auf Verständnis, außer von den Betroffenen und Menschen, die wirklich eine gute Empathie und Intuition haben. Und ich glaube schon, dass Verständnis etwas ist, oder was wahrscheinlich auch gut getan hätte.
Ja, damals war ich so drinnen, dass ich nicht einmal Zeit gehabt, darüber nachzudenken, aber dann, weil sich einmal alles ein bisschen beruhigt hat, dann reflektierst du halt noch einmal so. Da denkst du, na zach, wie kann man so urteilen oder was mischen sich da Leute ein, die was überhaupt da drinnen überhaupt nichts zu suchen haben gehabt. Heute würde ich ganz anders, heute würde ich ja Anzeigen machen. Ich glaube, heute hätten sie, also wirklich, von der Lehrerin in der Schule, was zu meiner Tochter gesagt hat, ja, sie wollte Krankenschwesterin werden. Dieses Abwertende, ja, mit den Schulleistungen wird das ja sowieso nichts. Also allem das von oben runter, das macht ja auch was mit den Kindern.
Total.
Und da würde ich heute also wirklich sagen, in der Schule, ich will jetzt nicht die Schule da angreifen, aber es irgendwas stimmt nicht, kommt mir vor.
Und das macht was, das prägt ja, aber sie ist wahrscheinlich nicht geworden.
Nein.
Und vielleicht wäre sie die geborene Krankenpflegerin gewesen. Und hätte, das sind Spekulationen, aber ich möchte nur sagen, was das machen kann mit einem, weil es kann ja wirklich auch sein, dass wenn die Lehrerin gesagt hat, ich glaube an dich, das schaffst du, du hast eine soziale Ader. Vielleicht wäre sie dann da abgebogen und wäre in diese Schiene gegangen und alles andere wäre anders verlaufen. Das war alles richtig, wie es war, doch dass uns bewusst wird, was unsere Aussagen für Konsequenzen mitbringen können. Und ich finde das auch wichtig. Ich dachte mir immer so in dieser Liebe-Lichtblase, in dieser Pseudospiritualität, darf man das nicht doch... Meine Supervisorin sagt auch immer, wenn sie weiter blöd reden, dann zeigst du sie wegen Rufschädigung an. Und ich so, was? Und dann dachte ich mir, ja, wieso nicht? Weil du musst die Sprache nehmen, wie sie stehen. Die sie verstehen, weil die Lehrerin hat die andere Sprache wahrscheinlich nicht verstanden. Doch damals war es einfach zu viel. Ich glaube, du musstest so viel halten und so viel zusammenhalten, dass dafür nicht Platz war. Und deshalb reifen wir ja. Das sind ja Geschenke. Und durch diese Reifung kannst du heute jemand wirklich auch weiterhelfen. Ich sehe dich immer, das weißt du, als Unterstützerin und als Therapeutin und vor allem für die Familien und für die Menschen und die wirklich davon etwas mitnehmen können, wahrlich von jemand, der betroffen war und der daraus ganz viele Erfahrungen für sich sammeln konnte. Und das heißt, du würdest wirklich radikaler sein auf einer gewissen Art und Weise, dir nicht mehr alles gefallen lassen. Was würdest du noch empfehlen? Was würdest du noch so Betroffenen oder uns allen als Eltern mitgeben?
Ja, dass man vielleicht, wenn jetzt die Situation mit den Jugendlichen, nicht, die Pubertierenden, ist ja so, manchmal ist es ja schwierig, muss ja nicht jetzt gleich volle Kanne schon in die Drogen reingehen, aber halt, es ist herausfordernd. Aber
Alkohol ist ja auch ein
Riesenthema. Ja, sowieso. Ja. Und ich war auch bei mir in der Familie. Also die Sucht ist ja genetisch auch bedingt. Selber wollte ich auch noch sagen, dass das einfach in die Gene drinnen ist bei uns. Aber einfach auch, es ist ja ein kleines Putzle Teil vom Ganzen. Und man sieht dann oft nur mehr dieses eine Teil und den Rest nicht mehr. Und eben da bin ich so dankbar meinem Mann, weil er mir gezeigt hat, die Welt ist echt noch schön und du darfst echt noch Frau sein und du darfst echt mit mir noch Spaß haben und du darfst echt mit mir hinfahren und du darfst echt in Urlaub gehen. Du musst jetzt nicht daheim sitzen und warten, bis wieder das Nächste passiert.
Ja.
Und eben das habe ich auch gelernt, gut auf sich selber zu schauen, egal was rundum passiert. Ich glaube, das ist es auch, dass man sich selber nicht vergessen darf.
Und sich es erlauben darf auch, oder?
Ja, logisch, eben. Das ist ja das, wo du denkst, na, soll ich jetzt schon und hin und her und na, aussehen und ja.
Dadurch bist du ja auch ein Vorbild. Du wirst ja nicht zum Opfer der Umstände, sondern du wirst zur Schöpferin.
Ja, wir müssen auf der harten Schule lernen, aber heint, eben zu wissen, was will ich, nicht was ich nicht will. Was will ich? Das war für mich auch, ich will keine Drogen im Haus haben.
Ja.
Ich will nicht, dass meine Kinder Drogen konsumieren.
Ja.
Oder zumindest, sie sollen, ich will, dass sie die Chance bekommen, was sie dann daraus machen, wie sie dann leben, das müssen sie wissen.
Ja.
Das sind heute, die andere ist 20, die andere ist 22, wie wollt ihr es leben? Es könnt ihr euch selber ein Leben gestalten.
Ja.
Wenn du mir nach meiner Meinung fragst, dann sage ich es und sonst macht es ein Leben. Ich habe doch vollstes Vertrauen. Ich sage nicht, du musst so tun oder so tun. Nein, überhaupt nicht. Macht's.
Ja. Das heißt, du traust es ihnen zu, doch du bist ihnen auch ein Stück weit vorausgegangen. Und du hast deine Regeln klar positioniert. Das heißt, Grenzen und Regeln setzen wahrscheinlich, oder?
Ja.
Ich will das im Haus nicht. Auch wenn ihr es außerhalb vom Haus macht, sollt ihr wissen, dass ich das nicht will.
Genau.
Ich finde, da bin ich voll bei dir, das sage ich auch immer beim Alkohol. Ich weiß, die trinken dann trotzdem, doch sie sollen wissen, was ich davon denke oder halte.
Ja.
Ja.
Und auch wenn ich mein Glas Wein trinke und wenn ich zwei Glas Wein trinke, da gehört das auch zu mir.
Ja.
Da muss ich mich nicht verstecken.
Nein.
Gar nichts. Nein, eben. Aber das ist, ja, ich glaube, das Vertrauen, oder auch wie es meine Tochter gesagt hat, draußen in der Einrichtung, hat sie gesagt, ja, wenn die Eltern so kommen, dann merkst du genau, wie die Angst haben und da fällt total das Vertrauen, das spüren die Kinder auch.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, als ich dann wieder an so einen leichten, nicht ganz im Vertrauen war, das merkt sie sofort. Mhm. Das merken die.
Und dann wackelt ihr System wahrscheinlich auch mit.
Genau.
Gell?
Und da merkt man ja schon mal, wie man da eigentlich zusammenhängt und was von einem innen aus, also nicht das, was ich in außen sage, das ist allem nicht das, um was es geht. Nicht?
Bei nichts fast.
Ja.
Und deshalb reagieren wir auf Synchronizität. Wenn das Innere mit dem Außen zusammenpasst, dann können wir mit jedem Menschen. Wir können nur nicht, weil das Äußere mit dem Inneren nicht passt oder umgekehrt. Und ich glaube, wenn ich es jetzt so aus dieser geistigen Welt betrachte, kann es ja auch ein totaler Liebesbeweis gewesen sein deiner Töchter, die sagt, Mama, wir suchen uns Extreme aus, dass du deine Löwenkraft aktivierst. Und dass du gesagt hast an sie, ihr dürft auch anders sein. Und ich werde das gut tragen und handeln können. Ihr müsst nicht für mich stark sein, ihr müsst auch für mich nicht perfektionistisch sein. Ich muss euch nicht vorzeigen können, ihr müsst keine Porzellanpuppen sein. Ihr werdet das extrem leben, dass auch ich mich davon befreie. Weil ich glaube schon, dass auch bei deiner Familie im Grunde genommen ganz viel Beschämnis da war. Ich schäme mich für meine Enkelkinder und für meine Tochter.
Mhm.
Und Scham heißt im Grunde genommen immer nur, ich bin ohnmächtig. Ich bin ohnmächtig und ich will der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen, weil wir müssen uns für nichts schämen. Alles auf der Erde ist ein Ausdruck der Göttlichkeit und alles ist sehenswert. Und wenn ich es nicht sehen kann, dann habe ich ein Thema damit. Und deshalb glaube ich schon, dass diese Wahrheit, wie ihr es lebt oder wie du es auch gehandhabt hast, extrem wertvoll für die weitere Geschichte ist, auch deiner Töchter, doch auch für viele andere Menschen.
Ja, wenn man vielleicht mehr darüber reden würde. Ja. Eben, und das in der Neutralität sieht und nicht jetzt, das ist ja so schlimm. Und ich habe auch Leute gehabt, die sind an die Straßenseite gewechselt, wo ich mir denke, nein, in Gottes Namen nicht. Also
ob es ansteckend wäre,
ja,
oder?
Ja, 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 ja.
Fast eine Pandemie wäre, oh Gott, jetzt kommt die Petra, jetzt muss ich Straßenseite wechseln.
Ja, ja.
Doch das ist schon wahnsinnig, gell, was ja. da so passiert. Ich glaube, da lernst du Leute wirklich auch kennen.
Mhm. Und wie? Und wie?
Ja.
Und der Kreis wird dann klein, aber diesen kleinen, feinen Kreis, denn was ich heute habe, den schätze ich,
ja.
den schätze ich ganz fest.
Ja, weil auch sie dich schätzen, glaube ich.
Ja.
Ja.
Und weil sie sich mir eröffnen, weil sie wissen, ich sehe es vielleicht von einem anderen Blickwinkel her und nicht mit den Verurteilen oder du bist schuld oder so irgendwie, sondern sie kommen und egal, was es manchmal ist und reden halt einfach und haben Wissen, was das weiß ja nicht jeder, aber die, was ganz eng sein, die wissen halt meine Geschichte und dann kommen sie schon wieder und sagen, mein Umfeld ist halt jemand, da ist halt auch einer mit Drogen und Vieren und zurück und ja, wird halt so, werde ich halt oft einmal gefragt und es dreht sich aber allem wieder ums Gleiche, es geht um Vertrauen und um klare Grenzen setzen.
Genau, und ihre eigenen Regeln und Werte zu wissen.
Ja.
Das heißt, wenn Menschen oder Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt hören, dürfen sie sich dann auch bei dir melden? Vielleicht wirst du jetzt so in deine Berufung geschubst. Oder?
Ach so.
Oder sagst du...
Also ich muss sagen, wenn ich dann als Mama dann manchmal dann wieder am Telefon habe und dann kommen die Geschichten, ich kenne die ja nicht, dann denke ich mal, wieder so eine starke Mama und so eine mutige Frau, was das darf anschauen und... Ja, einfach, die haben einfach irgendetwas, ich weiß nicht. Ja. Das ist schien einfach dann, das zu sehen, dass sie sehen es ja selber noch nicht so, wie es halt auch wieder bei mir war.
Doch, du hast Erfahrungsvorsprung.
Ja.
Und das hilft extrem, weil sie wissen, die ist mir vorausgegangen, die weiß, wovon sie redet. Das heißt, es gibt noch Hoffnung.
Ja, auf alle Fälle. Allem. Und ich bewundere die Kinder auch oder die Jugendlichen, die ich draußen gesehen habe, die sind einfach besonders.
Ja.
Die sind echt besonders in ihrer Art und Weise.
Ganz das sensible, ist, so weiße Federn, die nur noch nicht die Landung erreicht haben. Die fliegen so durch diese Luft und irgendwie brauchen sie einfach einen guten Landeboden. Und wie du sagst, ich glaube, dass es auch ein Kompliment des Universums ist. Das heißt, starke Themen brauchen starke Menschen und die können nur starke Menschen können das auch nur bewältigen. Und in unserer westlichen Welt, aber auch so in dieser spirituellen Welt ist es ja so, wenn alles so reibungslos geht, dann hast du alles richtig gemacht, nicht?
Mhm.
Und ich denke mir, das wäre dasselbe, wenn wir sagen, wenn immer nur so ein bisschen Sonne, ein bisschen Wolken ist, dann ist das Leben richtig. Das heißt, wir stellen ja das Göttliche in Frage. Weil im Grunde genommen ist jede Wetterlage auf seine Art einzigartig. Und jedes Kind in seinen Rhythmus, mit seinem Charakter ebenso. Doch wenn wir nur dieses eine wollen, dann verlieren wir ja die Vielfältigkeit. Und ich glaube, die braucht es, weil die verändern ganze Systeme. Die bringen Richter zur Weißglut, die machen Sozialarbeiter verrückt, die bringen Eltern auf den Boden, damit sie ihren Teppich auflupfen. Und die zeigen uns eine Welt, von der wir uns alle verstecken.
Ja, Gott sei Dank, seien sie so stark.
Ja.
Oder haben sie die Stärke, um das muss man ja auch mal aushalten, dauernd das bekifft sein und das benebelt sein, das macht ja auch was.
Total, das hinterlässt ja auch Spuren.
Ja.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, die Kleine, als sie draußen war, ist das erste halbe Jahr hat sie nicht gewusst, wieso sie draußen ist. Weil lauter, dass die zu genebelt sein. Auf der anderen Seite ist es irgendwie dann gut, weil die leben ja, es ist nicht kein schönes, gutes Leben. Nicht? Aber es haltet sie ja irgendwo, nicht irgendwo fest.
Ja, und sie kennen ja noch nicht das Gegenteil. Nicht? Sobald sie jetzt merkt, wie es ist, nicht benebelt zu sein, gewinnt sie an Lebensqualität. Doch solange ich immer nur diesen Zustand habe, glaube ich, dass das easy und normal ist und gut ist. Und da braucht es schon viel Regenerationskraft. Und es ist ein Weg, von einer Sucht rauszukommen und in die eigene Identität zu schlüpfen. Und ich glaube, da bist du ihnen auch vorausgegangen, deinen Töchtern. Wäre das auch eine Empfehlung an alle Müttern? Macht euch auf den Weg, arbeitet die Dinge auf,
auf alle Fälle. Mhm. Also man muss an sich arbeiten. Ja. Sonst funktioniert es auch nicht mit den Kindern.
Ja.
Das ist ja draußen immer, wenn die Kinder dann wieder zurück nach Hause gehen, in die eigenen vier Wände, es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht.
Ja.
Ich habe auch viel an mir gearbeitet, allem wieder und bei dir habe ich Ausbildungen gemacht, was mir auch sehr zugute gekommen ist und geholfen hat auf die Sicht von meinen Kindern und das in die Neutralität gebracht und was ja von mir aus gesehen, ich will jetzt nicht sagen, das Heilmittel, aber es bringt eine Ruhe an Frieden einfach in den ganzen Geschichten ein. Ja. Und man steigt halt für die ganzen Geschichten total aus und macht noch einmal klarer und geht man noch seinen eigenen Weg.
Das und Drama wird ein anderes.
Ja,
oder?
Es gibt keins mehr, genau. Weil es gibt auch kein Problem in dem Moment, nicht? Es ist immer, wie du drauf schaust.
Ja, und auch kein richtig oder falsch. Und deshalb glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir uns dem stellen, weil wir sehen ja nur in unsere Welt und da haben wir eine begrenzte Sicht. Und wenn dann ein anderer kommt, der hat ja wieder seine Sicht, die erweitert ja wieder unsere Sicht. Und dadurch bekommen wir einen anderen Blickwinkel und das ist das Entscheidendste. Weil ich kann drauf schon denken, oh Gott, was habe ich alles verbockt, wie schlimm war das? Und meine Kinder sind fürchterlich. Oder ich sehe das Licht in ihnen und auch die Bereitschaft und das Geschenk, was darin liegt. Und das ist ein Weg. Es geht nicht von heute auf morgen, doch es ist möglich.
Ja, und ich bin ja auch noch auf dem Weg. Bin ja noch nicht.
Nein.
Die eine ist draußen, lebt zwar in Deutschland mit ihrem Freund, aber du weißt ja auch nie, wie geht's und so. Aber ich bin da voll im Vertrauen. Die andere ist in Merano oben ist im Gastgewerbe tätig. Und ja, wir hören uns, wir sehen uns ganz normal. Aber ich kann mich noch erinnern, das Loslassen, wie geht denn das Loslassen? Das ist immer so, ja, wie tut man denn da, nicht? Das kriegt man ja auch nicht gelernt auf den guten Schulen, da, wo man überall halt...
Ja.
Ja, das habe ich auch gedacht bei dir lernen. Das, eben, dass man einmal auslassen muss und immer nicht zutrauen und Vertrauen haben und so, dass das alles bei uns selber innen drinnen abläuft. Und dann zeigt es sich im Außen.
Ja, und wir haben es nicht in der Hand. Wir dürfen in das Buch der Kinder nicht eingreifen. So wie auch niemand in unser eigenes eingreifen kann. Deshalb brauchen wir auch nichts bedauern oder denken, ich hätte es anders gemacht, weil das geht nicht. Die Chance bekommen wir sowieso nicht mehr. Und ich glaube, es war alles genau richtig zu diesem Zeitpunkt. Und deshalb brauchen wir auch nichts in Frage stellen. Ich glaube, wir dürfen einfach wieder beginnen, uns dem Leben hinzuwenden und zu sagen, okay, die Bäckchen, die ich bekomme, die schicke ich nicht wieder zurück. Die will ich auch nicht ausbacken, sondern ich backe sie aus mit dem Wissen, dass ich mit dem Inhalt umgehen kann. Und das hast du gemacht. Wie eine Löwin. Eine Löwin, die keinen Unterschlupf hatte. So nehme ich dich wahr, die auch keine Höhle hatte. Die für ihr Futter sorgen musste und für das Futter der Kinder. Und dann auch noch die ganzen Hyänen weghalten musste. Und das ist schon anstrengend. Und ich finde es immer so wieder schön, du hast immer wieder Menschen bekommen, die dir gezeigt haben, wie liebenswert du bist. Bevor du dich, glaube ich, so aufgegeben hast, kam immer wer und der sagte dir, du machst das gut. Ich stehe hinter dir.
Ja, das stimmt. Das ist total, das war so, wo ich noch einmal wieder, ich bin auf dem richtigen Weg geworden. Das war noch einmal die Zeichen, wo du lass dich nicht rausbringen, geh du auch, schwimm gegen den Strom, aber es ist dein, das ist mein Weg.
Genau.
Meiner.
Und der darf deiner bleiben. Und wie du sagst, niemand wird mir irgendeine Scheibe oder ein Haar davon nehmen. Bleibt bei euch.
Ja, total.
Ja. Mhm. Was möchtest du noch so mitgeben den Hörerinnen, den Hörern aufgrund deiner Geschichte, die ja sehr prägend war und dennoch wieder extrem besonders war?
Also erstens einmal möchte ich Ihnen sagen, was mir auch damals ganz fest geholfen hat, was mir ein Mann einmal gesagt hat, hat er gesagt, nimmst ab Bierchen alle Tage, also wenn es ganz schlimm ist, so richtig extrem, alles Chaos, sag, nimm ein Buch oder ein Heftel und dann schreibst du eine, für was bist du dankbar? Für die Luft oder für ein Essen oder so, wirklich alle Tage habe ich das eingeschrieben, weil manchmal, wenn man so tief drinnen ist, dann sieht man das andere alles zusammen nicht mehr. Dann ist man so richtig tief in man meint, es geht nicht mehr und das hat mir damals ganz fest geholfen. Und wenn es noch gar nicht mehr gegangen ist, dann hat er gesagt, trennst es um und schreibst auf, was du gerne, nicht um Hilfe bitten, aber du möchtest, ich möchte jetzt das und das.
Ja.
Und das hat funktioniert.
Mhm.
Und dass man stolz ist auf die Kinder, weil irgendwo, wo ich dachte, allem stolz auf ihn. Auch wenn sie so rebelliert haben und nicht so umgepasst wurden, dann denke ich mir, irgendwie bewirken sie etwas. Irgendwie geht irgendwas weiter, weil sonst irgendwie findet ja auch keine Entwicklung statt. Man sieht es ja auch so, dann gehen sie Schule und dann studieren sie ewig und dann wissen sie echt nicht so, was sie tun sollen. Und dann ist mal im Vier gekommen, ja, ich bin einfach stolz. Dass man einfach stolz ist auf die Kinder, das und einfach ist Vertrauen in die Kinder. Und einfach drüber sprechen. Und wenn einer wieder kommt und keine Ahnung, wenn man jetzt in der Situation drinnen ist und der Sozialdienst ruft wieder an oder so, einfach einmal sagen wir, wie machen wir es denn jetzt? Wie gehen wir denn um damit?
Also konfrontieren?
Konfrontieren, total konfrontieren.
Und ihre Expertise herauslocken.
Ja.
Sie sind ja die Experten, also sollen sie sich so auch verhalten.
Genau. Und es kommt in die besten Familien vor, es kommt auch bei denen vor,
ja.
Die, was jetzt ein intaktes Familienleben haben. Ja. Und ja, das kann jeden treffen. Mhm. Und deswegen bin ich auch immer so bewundert von dir oder bewundere ich dich, weil du ja selber eine Suchterkrankung gehabt hast und heute sieht es da, dann denke ich mir, schau, was alles möglich ist. Das tut ja auch einem gut als Mama, wenn man sieht, man kann es schaffen, wenn man will.
Auf jeden Fall. Und ich kenne auch jene mit Drogen, die heute super im Leben stehen. Also ich gebe nie einen Menschen auf. Nie. Ja. Das habe ich gelernt, weil ich glaube, es ist so schön, wenn wir einander begegnen und sagen, ich glaube an dich. Ich weiß, dass du das schaffst, auch wenn es jetzt für dich so unvorstellbar ist. Doch ich sehe dich. Und ich glaube, das ist so wichtig. Das ist auch das, was du so weitergibst. Und weil wir hätten viele Gründe, jemanden zu hassen oder auf das Leben böse zu sein oder nur zu jammern, zu kritisieren. Doch wir haben ebenso viele Gründe, es anders zu machen. Und da bist du ein extrem großes Vorbild einfach auch, wo du sagst, ich meistere das auf meine Art und Weise und wer mir blöd kommt, der möge schnell davonlaufen. Und ich glaube, das ist die Stärke der Frau. Das ist so die Priesterin, die du auch lebst und so. Das spüre ich bei dir, du hast Frieden geschlossen damit. Und du lässt dir auch von niemandem mehr mit roter Tinte oder irgendetwas reinkritzeln, weil es dein Buch ist. Ja, ich danke dir so sehr, liebe Petra,
danke dir
für den Mut, da zu sitzen und dich zu zeigen und das zu erzählen. Und vor allem, wie du gesagt hast, es kann jeden treffen, es kommt in den besten Familien vor. Und niemand ist davon gewappnet. Der keine Kinder hat, hat halt andere Themen. Doch wir brauchen nicht glauben, wir wissen es besser. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn so die... Bei uns die Kinder ganz klein und ich habe dann so Jugendliche gesehen und ihre Eltern, dann dachte ich mir auch oft noch, das werde ich aber anders machen. Da wurde ich schnell eines Besseren belehrt und schnell von diesem Hochmut runtergeholt. Und Gott sei Dank habe ich auch so starke Kinder, die es mir sehr schnell zeigen, weil es ist leicht zu sagen, wenn du ein Zweijähriges hast und eine Mutter kämpft mit einer 17-Jährigen, das würde ich jetzt anders machen. Komm du mal in die Situation der 17-Jährigen. Und dann reden wir nochmal.
Ja.
Oder?
Ja,
komm total. Du mal in die Konfrontation, dass dein Kind Drogen nimmt und wirklich ein Problem damit hat. Dann reden wir nochmal.
Ja.
Das wäre vielleicht auch was.
Ja.
Ach, Petra, ich mag dich sowieso. Für mich bist du eine ganz wunderbare Frau. Und ich habe mit meinem Mann mich gestern unterhalten, weil ich sage, ich möchte immer, wenn jemand kommt, dieselbe Frage stellen. Du bist heute natürlich Premiere. Das darfst du ganz intuitiv handeln. Ich weiß, dass du das kannst. Und wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hat deine Geschichte bis heute und welchen Titel gibst du den Seiten, die noch geschrieben werden?
Die Löwenmutter.
Ah, schön. Die Löwenmutter, das lassen wir mal ganz kurz wirken. Feiern wir. dürft ihr gern mal in die Kommentare schreiben, die Löwenmutter. Ich finde, das passt super. Danke sehr. Die Seiten, die noch geschrieben werden dürfen, welchen Titel gibst du denen noch? Das heißt, du hast schon Erfahrungen gemacht, wenn du dich auf die Dankbarkeit fokussierst, auf das, was du willst. Das hat funktioniert, hast du gesagt. Und diese Frage hat die Absicht, ich weiß, dass das funktionieren wird. Wenn du jetzt dem einen Titel gibst, wirst du dann dementsprechend leben.
Mir kommt dauernd wer liebt, der kämpft nicht. Und wer kämpft, der liebt nicht.
Oh, ist das schön. Das müssen wir auch noch mal wirken lassen. Wer liebt, der kämpft nicht. Und wer kämpft, der liebt nicht. Das ist ja mal eine Weisheit. Auch das dürft ihr gerne in den Chat schreiben. Es ist schön. Weil ich glaube, die Zeit des Kämpfens ist vorbei. Vor allem glaube ich, gegen uns selbst zu kämpfen, gegen Drogen. Ich frage mich immer, dann kämpfen sie gegen Gewalt für Frauen. Und ich denke mir, wenn ihr das so ausschreibt, wird das nie funktionieren. Ihr müsst für den Frieden oder für die Freiheit der Frau gehen und nicht gegen die Gewalt. Und da hast du eine extrem starke Erkenntnis mit reingegeben. Ich danke dir so sehr und ja, mögen wir einander glauben und niemand verurteilen. Denn wenn wir andere Mütter verurteilen, verurteilen wir uns selbst auch. Danke für deinen Mut und für dein großes Löwenherz, liebe
Peter. Danke, danke.
Danke dir. Schön, dass du da warst.
Danke.